Herzlich willkommen zu Tag 2 unserer Neuronews direkt vom ECTRIMS-Kongress 2025 in Barcelona. Im Rahmen der Nervennahrung-Podcast-Reihe berichte ich heute zusammen mit meinem Co-Host Professor Tobias Ruck vom zweiten Kongresstag und wir tauchen gleich in die neuesten Erkenntnisse ein, die wir für Sie, für euch gesammelt haben. Ja, hier sind wir wieder mit unseren Neuronews-Updates und ich freue mich auch, dass ich heute hier mit meinem Co-Host Tobias Ruck sitze, der mittlerweile auch in Barcelona angekommen ist. Hallo Tobias, schön, dass du da bist.
Ja, freue mich sehr. Das Wetter ist ja wieder hervorragend hier. Heute Morgen noch bei 10 Grad in Düsseldorf gestartet, den letzten Parkplatz im Parkhaus bekommen. Es war wie immer knapp.
Nee, wir sind da total zufrieden. Wirklich wunderschönes Kongresszentrum am Meer gelegen. Wetter hat allerdings heute Morgen etwas geschwächelt. Ich war schon irgendwie enttäuscht, als ich den Vorhang aufgemacht habe. Aber es hat sich mittlerweile, wir sind jetzt am Nachmittag hier, wirklich wunderschön gebessert.
Ja gut, wenn wir aufnehmen, was soll da auch anderes sein, als die Sonne scheint.
Dann scheint die Sonne, genau. Tobias, du hast dich schon mit MS intensiv heute beschäftigt. Es war heute, glaube ich, eine Session Preclinical MS. Du hattest erzählt, das sei sehr spannend gewesen, was da...
Ja, absolut. Das war letztendlich eine sehr interessante Arbeit von der UCSF, von Herrn Abdelhak. Prinzipiell die Kohorte, die wir schon kennen von der EBV, also letztendlich aus dem Militär über Jahre und dann einige davon haben eine MS entwickelt und genau diese Kohorte hat er sich nochmal angeschaut, das Serum genommen, proteomisch untersucht mit der O-Link-Technik und da sind sehr spannende Dinge rausgekommen, muss ich sagen. Also einerseits sieht man bestimmte Muster, die eben ja auch eine Vorhersage vielleicht zulassen, wer von diesen Patienten letztendlich eine Multiple Sklerose entwickelt. IL-3, NF-kappa-B scheint da eine große Rolle zu spielen. Aber was ich fast noch interessanter fand, es gab eine bestimmte Dynamik von Markern, die wir sehr, sehr gut kennen. Also MOC und NFL und eben auch GFAP. Und da ist tatsächlich MOC als erstes angestiegen, also so im Rahmen einer Demyelinisierung.
Wann passiert das? Also wie lange vorher?
Ja, in der Studie war quasi das Maximum der Signifikanz dann so bei 7 bis 8 Jahren für MOC, so 5 bis 6 Jahre, also etwas später dann für das Neurofilament und tatsächlich dann, als der klinische Onset war, ging dann auch GFAP hoch. Also ein bisschen letztendlich hat das an Parkinson oder auch Alzheimer-Demenz erinnert, wo wir eben diese Sequenz von bestimmten Biomarker oder pathophysiologischen Prozessen haben.
Also man kann sozusagen richtig die Zerstörung der Neuronen oder der Nervenstrukturen letztlich dann an den Proteinen im Blut beobachten.
Genau. Also wie gesagt, mit diesem Verfahren werden ja viele tausend Proteine gemessen, aber das war ein sehr, sehr interessantes Muster. Und theoretisch kann man natürlich daraus ableiten, wenn wir jetzt noch herausfinden, wie wir diese Patienten identifizieren, also vielleicht eben natürlich Verwandte ersten Grades insbesondere von MS-Patienten, die könnte man schon monitoren und dann vielleicht noch früher therapieren, als wir es jetzt eh schon mit unseren diagnostischen Kriterien können.
Klar, das ist ja an sich das, was sich da logischerweise anschließt, dass man fragt, kann man irgendwie die Leute tatsächlich noch früher identifizieren, wenn man sowas hat. Aber du sagst ja wahrscheinlich schon, es ist jetzt natürlich auf die Gesamtbevölkerung schwierig, da das als Screening anzubieten wahrscheinlich, ne?
Ja, das ist sicherlich so. Gestern gab es eine Session, da wurde das Thema auch so ein bisschen aufgegriffen, eher von klinischer Seite. Da wurde letztendlich gesagt, dass man, wenn man so jetzt epidemiologisch schaut oder sich auch Krankenkassendaten ansieht, dass man schon sieht, dass diese Menschen, die dann letztendlich eine MS entwickeln, häufiger doch das Gesundheitswesen nutzen auf verschiedene Arten und Weisen, auch häufiger psychiatrische Erkrankungen haben. Und da jetzt ein klares Muster raus erkennen kann, schwierig, aber tatsächlich, wenn man vielleicht so diskrete Symptome wie eben kognitive Defizite in doch zu jungem Alter hat, psychiatrische Erkrankungen, könnte man schon mal dran denken. Und vielleicht helfen ja diese Muster dann eben auch, da genauer nachzusehen, ist das jemand, der at risk quasi für eine MS ist.
Aber wahrscheinlich ist wirklich der kritische Faktor, diese At-Risk-Population zu definieren. Also Verwandte ersten Grades sind sicherlich interessant. Aber dann wird es auch schon wahrscheinlich auch schwierig. Ne?
Genau, und soll man die dann auch quasi schon in der Zeit therapieren? Ja. Wir werden ja immer früher, aber so früh, ja, es ist
das geht dann schon ein Rätsel. Ethische Fragen. Dann
ja, was letztendlich auch gefehlt hat, man hatte jetzt nicht die EBV-Daten dazu. Leider war das dann nicht parallelisiert und natürlich MRTs hatte man von diesen noch gesunden Menschen auch nicht. Also das wäre natürlich nochmal interessanter. Wann sieht man dann wirklich Läsionen? Ja. Ja, aber Matthias, du hast dich ja auch ein bisschen mit den neuen Therapien beschäftigt. Was war da heute so los?
Also im Endeffekt war ja auch ein großer Schwerpunkt so dieser Abriss, was kommt Neues, kommt auch eigentlich in vielen Sessions immer wieder vor. Klar, KT-Zellen sind nach wie vor ein wesentliches Thema. Die Kollegen aus San Francisco haben ihre Kohorten noch etwas differenzierter vorgestellt, auch heute im Laufe des Tages. Ich meine, es ist insgesamt, muss man sagen, noch insgesamt zu wenig, um da jetzt das Potenzial von dieser Methode irgendwo rauszuarbeiten.
Und dann, aber glaubst du wirklich dran, dass es gab ja auch, zumindest mal aus dem Mausmodell, fand ich immer interessante Daten, dass es sogar schlechter werden kann. Und ja, bisher mal, ist auch meist nicht in der Population durchaus eingesetzt.
Dass es mich ein bisschen gewundert hat, also es wurde auch auf die Hamburger Kohorte, die haben ja schon mit ihren 5 Patienten relativ viel eigentlich auch im Verhältnis. Da wurde aber, und ich hoffe, dass ich da richtig liege, aber meines Wissens wurde ja aus der Hamburger Kohorte berichtet, dass die spinale Herde wieder gehabt haben, trotz der KT-Zelltherapie. Das wurde zum Beispiel jetzt nicht unbedingt erwähnt, was mich so ein bisschen gewundert hat. Und klar, die Technik ist faszinierend. Ich glaube, dass sie auch ein ganz großes Potenzial hat. Wobei ich jetzt auch nicht unbedingt die MS so als vielleicht die Highlight-Erkrankung sehen würde. Also ich glaube, da sind wir mit der Myasthenie oder auch mit NMOSD vielleicht erstmal sicherer unterwegs mit der KT-Technik.
Enzephalitiden, also genau, alles, was so ganz klassisch Antikörper vermittelt ist, sehe ich da auch weiter vorne.
Aber ist natürlich spannend. Klar, dann die BTKIs sind nach wie vor spielen eine große Rolle. Wobei man sagen muss, vielleicht nicht unbedingt die große Rolle, die man jetzt erwartet hätte in dem Jahr. Also man hört jetzt über Tolebutinib nicht allzu viel. Klar, die Studien sind ja auch noch nicht raus, die uns jetzt interessieren. Die FDA hat jetzt die Zulassung ja auch nochmal zurückgestellt. Also insgesamt Fenebutinib, die Daten kannte man eigentlich schon, die jetzt kommen. Also ist nicht viel Neues, was jetzt die BTKIs angeht. Vidofludimus Calcium, das ist tatsächlich was, was mich so ein bisschen gewundert hat, muss ich sagen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, seit Tagen schon mit positiven Pressemitteilungen bombardiert. Man muss aber sagen, die Studie...
So positiv sah die gar nicht aus, ne?
Caliper, also letztlich bei Phase 2 bei progressiven Patienten, also schon eine beeindruckende Zahl, über 400 Patienten mit, sagen wir mal, progressiver MS, kann man sagen. Niedriger Anteil von denen, die tatsächlich noch aktiv sind, aber der primäre Outcome war nun mal Verhinderung der Hirnatrophie und das war negativ, ja.
Gut, vielleicht auch nicht der bestgewählteste Parameter, aber ja.
Schwieriger Parameter. Ja. Ich meine, man konzentriert sich jetzt auf einen, also ich würde das jetzt als tertiären Endpunkt bezeichnen, Confirmed Disease Improvement. Mhm. Da haben sie tatsächlich gegenüber Placebo eine etwas, sagen wir mal, beeindruckendes Ergebnis. Aber wir sprechen hier von 8% versus, ich glaube, 3,4% Disease Improvement von der gesamten Kohorte. Also es hat mich so ein bisschen gewundert, dass da doch recht viel Hype im Raum war, zumindest in der Session, wo ich war. Ich habe mir dann später nochmal Robert Fox Präsentation angeguckt also die wirklich Studiendaten, dachte, naja, okay, spannende Substanz, auch mit diesem, sagen wir mal, Weiterentwicklung jetzt von Teriflunomid. Also scheinbar scheint ja diese Nur-Modulation mit Mikroglia und auch Neuronen irgendwie interessanter zu sein an der Substanz, aber es hat mich jetzt nicht wahnsinnig vom Hocker gerissen, die Daten.
Ja, man fragt sich ja auch so ein bisschen, wenn du nur oft genug testest, dann kommt ja immer das entsprechende Ergebnis raus. Und wenn die anderen Parameter nicht so gut dazu passen,
die Trends sind da, ja. Aber es sind wirklich nur Trends. Und ich habe mal gelernt, wenn eine Studie vom primären Endpunkt her negativ ist, dann sollte man vielleicht ein bisschen kritischer mit dem Rest umgehen, ja, auch wenn da noch was gefunden ist. Ne? Ja, im Prinzip bringt mich so ein bisschen zu eigentlich dem Thema, was uns ja alle bewegt, Progression bei MS. Ne? Da war heute auch eine Session, die so ein bisschen sich über, ich glaube, definiert hat, ob man die klassischen Phänotypen überhaupt noch gebrauchen kann. Ne?
Ja, genau, wahrscheinlich, und wenn wir da schon eher zu übergehen, dass das von diesen klinischen Phänotypen vielleicht eher zu pathophysiologischen Phänotypen übergeht. Da gibt es ja jede Menge Studien. Das Kontinuum wurde mal wieder herausgeholt. Ich glaube auch, dass das zutrifft bei einigen, dann die entzündliche Komponente vielleicht im Vordergrund steht, die dann eher peripher oder zentral ist. Bei den anderen eher vielleicht degenerative Prozesse überwiegen. Aber es gab ganz interessante, letztendlich pathophysiologische Konzepte, die da letztendlich vorgestellt wurden. Also einerseits die Publikation von Tanja Kuhlmann und Frau Klotz zu diesen Broad Rim Lesions, die letztendlich, ja, wie der Name schon sagt, einen sehr breiten Randsaum haben, wo man Mikroglia findet, die dann nochmal besonders stark Progression zeigen. Und in diesen Regionen sieht man eben auch, dass die Remyelinisierung besonders schlecht ist. Und was ich auch spannend fand, ist, dass es halt nicht immer nur Mikroglia-Makrophage ist, sondern dass sie in einer kleineren Folgearbeit doch zeigen, wenn man jetzt Natalizumab einsetzt, dann werden die RIMs auch kleiner. Also die T-Zellen oder die Lymphozyten allgemein scheinen da auch immer noch eine Rolle zu spielen, sodass wir die auch nicht vergessen dürfen. Es ist jetzt nicht alles nur noch Mikroglia und Makrophage. Was ich auch noch sehr interessant fand, es gab noch eine Arbeit, die sich mit einer neuen Bildgebungsmethode, wenn man so will, beschäftigt hat, also ein Natrium-Imaging im MRT. Und da kann man letztendlich dran ablesen, so, es gibt ja im Prozess des neuroaxonalen Schadens einmal, dass das Natrium in der Zelle ansteigt, dann scheint erstmal ein Schaden da zu sein. Wenn es dort ansteigt und in der Umgebung, dann ist wahrscheinlich das Axon auch kaputt. Und das haben sie dann noch kombiniert mit Bildgebungsverfahren MTR-Ratios, die eben eine Myelisierung und Demyelisierung anzeigt, und konnten dann zeigen, gerade in den Regionen, wo es quasi noch nicht zu weit war, also wie so eine energetische Reserve, wie eine Penumbra gab, dort konnte dann auch Remyelinisierung stattfinden. Also es reicht nicht aus, dass das Axon da bleibt, sondern es muss auch irgendwie noch energetisch, ja, gut genug ausgestattet sein, dass es remyelinisieren kann. Und vielleicht könnte man das eben nutzen, um Patienten zu identifizieren, die für Remyelinisierungsstrategien ja bisher in den Studien eigentlich nie was gebracht haben, zu identifizieren.
Das ist also in der Tat noch ein Thema, was ja extrem weit weg ist, aber spannend. Da fällt mir im Übrigen ein, ich finde es ja im Moment, gerade was so Progression und Pira angeht, extrem verwirrend alles, ja. Also man hat so fast das Gefühl, jede eigene Arbeitsgruppe hat im Moment ihre eigene Definition von Pira. Und ich habe heute noch in einer Session, da ging es um Personalized Medicine, eine Sache gehört, die hat mich dann fast schon eigentlich so ein bisschen geärgert, weil ich dachte, naja, das war vom französischen MS-Register, haben sie letztlich geguckt, wie sich High-Efficacy-Treatments gegenüber Moderate Efficacy Treatments verhalten. Also primärer Endpunkt war das Erreichen von Pira. Also Pira jetzt auch wieder erweitert über Pirma, also auch keine MRT-Aktivität. Also mal wieder ein neuer Begriff.
Ja.
Und da haben dann die High Efficacy Treatments insofern schlecht abgeschnitten, als dass da Pirma früher erreicht wurde. Wo ich mir jetzt ja persönlich denke, ja, das ist doch das, worüber wir gerade alle reden. Ja?
Ja.
Dass wir praktisch durch die High-Efficacy-Treatments letztlich Prozesse demaskieren, die du ja auch eben beschrieben hast, ja? Die wir jetzt eher sehen, die evidenter werden. Ja? Das kann man doch nicht als Studienendpunkt nehmen, ja? Oder als sagen wir, Beweis dafür, dass jetzt, also den einzigen Beweis, den ich zulassen würde, ist, dass man vielleicht tatsächlich im Moment an dem Punkt ist, dass wir neue Konzepte brauchen. Dass irgendwo wahrscheinlich die Entzündungshemmung in gewisser Weise ausgereizt ist.
Ja, also das würde ich auch so sehen. Interessant finde ich an allen neuen Konzepten, die wir so sehen, also auch Toleprotinib und ähnliches, dass die eigentliche antientzündliche Wirkung ja gar nicht so stark ausgeprägt ist und man dann schon wieder dran kommt, okay, wie mache ich denn das jetzt? Muss ich eine Sequenz mit B-Zell-Depletion oder ähnlichem machen? Muss ich das kombinieren, um wirklich beides zu kontrollieren? Und du hast absolut recht. Ich meine, natürlich hat man die Patienten ja auch so ausgewählt. Also High Efficacy nehme ich ja nicht einfach so. Und mehr Entzündung, auch mehr Progression, das sehen wir ja eigentlich, das ist immer korreliert.
Aber ich bin nach wie vor noch der Meinung, dass man unter Umständen ja wirklich viele Prozesse verhindern kann, wenn man früh genug auch konsequent einsteigt. Aber es ist echt, auch die Nomenklatur, es zeigt sich, dass wir da irgendwie auch nochmal einen Konsens brauchen, wie wir das jetzt eigentlich bezeichnen oder was das eigentlich ist. Ja. Die einen sprechen von Smoldering, die anderen von Pira, Pirma, Pira B habe ich heute auf dem Poster gesehen. Es ist echt ziemlich verwirrend.
Ja, das erinnert so ein bisschen an Neda und ähnliches.
Ja, von daher muss ich sagen, ich will noch eine Session erwähnen, die über alle, sagen wir mal, Zweifel und Kritiker haben. Ist, ja. Das war lief unter Wellbe und MS. Ich dachte, ja, wir bringen uns Klangschalen
mal von dieser, bringen uns mal von dieser schnöden.
Ich hatte Klangschalen erwartet, weg. Räucherstäbchen. Aber es war wirklich eine sehr, sehr gute Session, wo es nochmal ging um den Impact von Exercise. Letztlich dietetische Maßnahmen, sehr ausgewogen, guter Vortrag. Man kann sagen, in Konklusion, gesund ernähren, viel bewegen. Ja, das waren eigentlich die Zusammenfassung der beiden
wenig
Vorträge.
Überraschend.
wenig überraschend, aber zumindest wirklich gut dargestellt und mit auch gut unterfüttert mit Studiendaten. Und sehr interessant eigentlich der letzte Vortrag noch von einem Schweizer Kollegen aus Bern, der so die Möglichkeiten von letztlich virtueller Realität und Augmented Reality in der Reha dargestellt hat. Ich meine, mich betrifft das ja so ein bisschen, weil wir auch Frühreha machen bei uns in der Klinik. Ich habe mir auch schon häufiger gedacht, also die liegen da starr an die Decke, ja. Letztlich könnte man denen ja auch was Schöneres einspielen, ja. Und auch damit, sagen wir mal, Reha vielleicht tatsächlich professionalisieren, auch in die Richtung. Wäre ja, schön, ja.
Also das sehe ich auch für dringend nötig an. Das fragt man sich ja auch immer bei der Physiotherapie über alle unsere Erkrankungen hinweg. Wir sagen immer, machen sie halt Physiotherapie. Aber was denn jetzt genau? Was ist denn das spezielle Trainingsprogramm, was also, was bringt? Ne?
Da kann man echt so diese moderne Robotik und Computertechnik nutzen. Ich meine, na klar, ist alles eine Frage des Geldes. Ja, wer kann sich das dann auch leisten? Aber
jetzt sag doch nochmal, was sollen wir jetzt gegen die MS heute Abend essen? Gab's wenigstens eine Auswahl?
Ganz klar, mediterran.
Ja, perfekt für Barcelona.
Ja, ich denke, damit wären wir auch am Ende unseres kleinen Kongress-Updates.
Es war wieder ein schöner und spannender Tag.
Genau, freuen wir uns auf morgen.
Absolut. Danke dir. Ja, und damit schließen wir die zweite Neuro-News-Episode aus Barcelona ab. Wir hoffen, die zusammengefassten Highlights waren nützlich für Ihre, eure Praxis. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Einfach nach Nervennahrung Podcast auf Apple, Spotify und Co. suchen. Ein großes Dankeschön an meinen Kollegen Professor Matthias Meurer für das Gespräch und an alle, die uns zugehört haben. Wir melden uns mit weiteren Erkenntnissen vom Kongress. Bis dahin, bis morgen.